Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer.
Psalm 23. Es ist einer der wahrscheinlich bekanntesten Texte, welche jemals geschrieben wurden. Psalm 23, er ist die Perle aller Perlen. Er ziert als Spruch viele Wände oder viele Glasfenster von reformierten und katholischen Kirchen. Er ist Inhalt zahlreicher Lieder. Viele Künstler haben diesen Psalm in ihren Kunstwerken verewigt. Bilderrahmenverkäufer haben gutes Geld verdient mit diesem Psalm. Und in etwa 90% der Taxis in Südamerika findet sich irgendwo dieser Psalm wieder. Sogar in der Kabine der Billigflugline EcoJet in Bolivien stand dieser Vers oder Vers 1 von Psalm 23 ganz fett abgedruckt bei der Eingangstüre. Also El Señor es mi Pastor, der Herr ist mein Hirte. Ich bin viele mit dieser Airline geflogen und ich war nie ganz sicher, ob mich dieser Spruch jetzt beruhigen oder eben verunsichern sollte. Das Gute ist, ich bin immer wieder heil gelandet, aber nicht nur den Flugpassagieren dieser Airline EcoJet, Millionen von Menschen weltweit hat dieser Psalm Davids in den vergangenen 3000 Jahren Trost, Kraft, Mut, Hoffnung, Perspektive geschenkt, und zwar in Zeiten der Freude, des Glücks, des Überflusses, aber natürlich noch viel mehr in Zeiten der Not, der Bedrängnis, der Einsamkeit, der Trauer und der Perspektivenlosigkeit. So, jetzt kurz Hand aufs Herz. Wem ist vorhin, als ich dieses Audio abgespielt habe, wem ist da etwas aufgefallen? Wer hat was gemerkt? Tina? Jawohl! Ich habe einen Vers ausgelassen. Ich habe tatsächlich es nicht verkneifen können, einen Vers auszulassen. Richtig, danke Tina. Ich habe die Verse 1 bis 3 vorgelesen, wo David dieses Bild des guten Hirten beschreibt, der Hirte, welcher seine Schafe gut versorgt, umsorgt, sie gut von einer Weide zur anderen führt. Und dann die Verse 5 und 6, wo David davon schreibt, dass Gottes Güte so weit geht, dass er ihn königlich beschenkt und ihm als ständige treue Begleiter Gutes und Barmherzigkeit auf seinem Lebensweg senden wird. Ich habe jetzt hier einen noch etwas kleinen Kaplerturm aufgebaut. Er steht heute Morgen für unser vergangenes Jahr 2019. Ich habe bei allem, was David Positives in diesem Psalm genannt hat, immer ein Stockwerk aufgebaut. Und es gab doch schon einen ziemlich schönen Turm. Und da die Bibel Gottes Wort an uns ist, bin ich überzeugt, dass wir alle auf das vergangene Jahr 2019 zurückschauen dürfen und feststellen können, Gott hat eigentlich ganz viel Gutes in mein Leben hineingelegt. Soviel ich weiß, haben alle von uns einen Dach über dem Kopf. Wir sind alle gekleidet. Ein Geschenk. Wir haben sogar draußen wahrscheinlich bei dieser klirrenden Kälte unsere Wintermäntel aufhängen können. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, dass es nicht nur Ständer beim Eingang gibt, sondern auch hinten. Also wenn man die Türe durchgeht, falls du deine Winterjacke eine halbe Stunde suchen musst nach dem Gottesdienst, es gibt dann noch mehr Haken hinten bei der Bibliotheke. Der eine oder andere hat einen Garten wahrscheinlich und jetzt im Winter einige Gläser Eingemachtes irgendwo im Keller stehen oder eine Gefriertruhe voll mit Leckereien. Viele von uns sind berufstätig und haben durch das ein geregeltes Einkommen. Viele von uns dürfen gesund sein. Wir sind mit Freundschaften beschenkt. Einige unter uns, die durften sogar in die Ferien fahren im vergangenen Jahr. Und einige sogar zweimal. Nun, die Liste, die ist sicher noch lang und sie könnte von jedem von uns individuell ergänzt werden. Wenn man so einen Jahresturm anschaut, dann ist klar, es gibt wahrscheinlich in unserer Gemeinde größere und kleinere Jahrestürme. Das ist sehr individuell. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir aufs vergangene Jahr zurückschauen, jeder von uns feststellen darf, auch im vergangenen Jahr durfte ich ganz viele Etagen von Guten, von Güte, von Barmherzigkeit, von Führung, von Versorgung, von Überfluss in meinem Leben aufbauen und so die Güte und Gnade Gottes erleben. Nun leben wir aber in der Realität, dass Vers 4, den ich eingangs eben ganz bewusst weggelassen habe, eben auch Teil unseres Lebens ist und sicher beim einen oder anderen von uns auch eine Wegstrecke im vergangenen Jahr 2019 ausgemacht hat. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, so beginnt dieser vierte Vers, der im Übrigen genau im Zentrum, also in der Mitte von Psalm 23 steht. Das kommt in der deutschen Bibel nicht so gut zum Tragen. In der hebräischen Bibel sieht man, dass dieser Vers, dass sich alle Verse genau um diesen einen Vers herumdrehen. Zeiten der Ungewissheit, Zeiten des Schmerzes, Zeiten der Trauer, der Niederlagen, der Hilflosigkeit und Zeiten des Zerbruchs. Momente, wo man keinen Ausweg mehr weiß und keinen Ausweg mehr sieht. Ich glaube, dass auch solche Momente für viele von uns Teil des vergangenen Jahres gewesen sind. Das blendet eben Gott nicht einfach aus. Und das finde ich so tröstlich. Es wird nicht gesagt, dass es immer nur den vollgedeckten Tisch geben wird, sondern neben dem vollgedeckten Tisch und neben den grünen Wiesen wird eben auch das finstere Tal genannt. Jesus, er ist eigentlich sehr realistisch, wenn er unsere Leben beschreibt. Er sagt in Johannes 16, 33, in der Welt, da habt ihr Angst. Und er sagt dann schon, fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Er hat die Welt überwunden, aber zurzeit sind wir noch hier und in dieser Welt, da haben wir Angst. Das ist für ihn keine theoretische Möglichkeit, sondern das ist ein Fakt. Das ist Realität. Es gibt Wegstrecken in unserem Leben, da haben wir Angst. Ich und meine Familie, wir hatten in den vergangenen Jahren sehr viel Angst, vor allem in der Zeit, als wir noch in Südamerika als Missionare gearbeitet haben. Ich hatte Angst um meine kranken Kinder. Ich hatte immer wieder große Angst um die Kräfte von Naomi und von mir. Ich hatte große Angst, als ich in Bolivien meine Tumordiagnose bekam. Und bevor wir wussten, dass sich die Möglichkeit ergeben würde, zurück zu euch nach Frutigen zu kommen, ich kann euch sagen, da hatte ich ganz, ganz viele Zukunftsängste. Wo kommen wir hin? Finde ich einen Job? kommen wir durch mit den Finanzen? Werden es meine Kinder packen? Was denken die Leute um uns herum? Angst. Ich denke, die wird sicher auch beim einen oder anderen von uns im vergangenen Jahr ein mehr oder wenig naher Begleiter gewesen sein. Und ist es nicht so, wenn wir Angst haben, wenn uns Angst erfüllt, dann möchte man nicht alleine sein. Stimmt, oder? Dann braucht man die Gegenwart von jemand anderem. Jemand, der da ist, jemand, der ein WhatsApp schreibt, jemand, der einen zum Mittagessen einlädt, jemand, der uns beisteht und uns vermittelt, hey, du bist nicht alleine. Ich bin da, ich komme mit dir da durch. Ich war mit etwa 6, 7 Jahren mit meinen Eltern im Indianerdorf, wo diese in Bolivien für 20 Jahre gearbeitet haben. Eines Tages haben mich ein paar Indianer-Jungs, die älter waren als ich, zum Fischen mitgenommen. Wer mich kennt, ich angle gerne, das ist nichts Abnormales. Aber sie haben mich in ein Kanu gesteckt und wir sind etwa eine halbe Stunde flussabwärts gefahren. An einen Ort, da war ich vorher noch nie. Wir haben den ganzen Nachmittag dort gefischt und als dann die Abenddämmerung hereinbrach, da wollten wir mit dem Kanu zurückrudern, gegen die Strömung zum Indianerdorf. Wir haben das versucht, die Strömung war viel zu stark, wir konnten es nicht und so haben wir das Kanu an dieser Stelle gelassen und haben versucht, durch den Urwald wieder zu diesem Indianerort, Dorf zurückzulaufen. Nun, ich war ein kleiner Knirps und es nicht so gewohnt, mich durch das Dickicht zu schlagen und so hatte ich keine Chance, Schritt zu halten und es ging nicht lange, da war ich irgendwo im Nirgendwo des Urwaldes verloren gegangen. Und nur, um das kurz zu beschreiben, ich rede da ja nicht vom Künzi-Stegwald, oder wo es in jeder Richtung nach 100 Metern einen Ausgang gibt. Das war der Regenwald in Bolivien, im Umkreis von 1000 Kilometern, nichts außer Bäume und Gestrüpp. Und dann war es noch später Nachmittag, ich hatte effektiv keine Ahnung, was ich machen soll, so als kleiner Knirps, aber ruhig weiter wandern. Wie es David so ganz gelassen schreibt, oder? Und ob ich schon wanderte im dunklen Tal, also so ganz gelassen, ohne Aufregung, völlig ruhig, undenkbar. Vergiss es, ich bin losgerannt, so wie es natürlich im Dickicht geht. Ich bin irgendwie durchs Gestrüpp gerannt, ich hatte Panik, pure Panik, vor allem als dann die Nacht hereinbrach und es plötzlich stockdunkel war. Und wenn ich stockdunkel sage, dann war es stockdunkel. Oder wir haben hier in der Schweiz Lichtverschmutzung. Das Wort auch schon gehört. Wir wissen gar nicht mehr, was Dunkelheit ist. Dort war es wie in einem Kuhmagen, schwarz. Und anstatt seelenruhig weiter zu wandern, eben wie es David auch im finsteren Tal tun kann, bin ich stehen geblieben und ich habe nur noch geschrien. Und das sind die zwei Möglichkeiten, die wir bei Angst kennen, oder? Entweder losrennen, uns in die Arbeit stürzen, in eine neue Beziehung stürzen oder in Schockstarre verharren, sich zurückziehen, abschotten, ja nichts mehr tun, losrennen oder in Schockstarre verharren. Ich habe dann gewartet. Und ich hatte Panik, ich war in der Dunkelheit alleine, ich wurde verlassen, ich wurde vergessen. Definitiv nichts da von seelenruhigen Gelassenheit. Das war übrigens für mich eine solch schreckliche Erfahrung, dass ich bis ins Teenageralter Panik bekam, wenn ich mit jemandem im Zug war und wir umsteigen müssen. Meine Mutter kann ein Lied davon singen. Ich habe einen ganzen Körper angefangen zu zittern, weil ich so Angst hatte, dass ich im Zug vergessen gehen könnte und irgendwo in Domodossola lande und die Eltern ausgestiegen sind. Ich kann euch sagen, die ersten Lichtstrahlen der Laterne, die erste Person, die mir begegnet ist in dieser Dunkelheit, das war so eine Erleichterung. Warum? Ich war nicht mehr alleine. Ich wurde gesucht, ich wurde gefunden. Angst und Einsamkeit, Not und Bedrängnis, Krisenzeiten und das Gefühl, von allen verlassen zu sein. Dunkle Täler ohne Beistand. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Und gerade deshalb brauchen wir einander. Kennen wir das? Hast du vielleicht im vergangenen Jahr auch eine solche Urwaltsituation in deinem Leben durchgemacht? Und dich vielleicht wie David in Psalm 42, 9 gefragt, Gott, hast du mich vergessen? Ich möchte an dieser Stelle kurz Psalm 23 verlassen und eine Erfahrung vom Volk Gottes aus, vom Volk Israel aus Jesaja 49 mit uns teilen. Damals war Jerusalem die Hauptstadt Israels, gerade durch die babylonische Weltmacht erobert worden. Die Mauern rund um Jerusalem, welche eigentlich Schutz und Sicherheit geben sollten, die waren kaputt, alles lag in Trümmern. Und somit war das Volk ohne diese schützenden Mauern der Willkür der Feinde ausgeliefert. Sogar der Tempel, das sichtbare Zeichen von Gottes Gegenwart, dieser Tempel war zerstört, alles kaputt. Und ein Teil der Bevölkerung war bereits ins Exil nach Babylon deportiert worden. Alle Verheißungen, welche über diesem Volk Israel ruhten, die Verheißungen, die Gott Abraham, Isaak, Jakob gegeben hatte, die schienen sich in Luft aufgelöst zu haben. Dieser gute Hirte aus Psalm 23, welcher noch das Volk unter Josua ins Land Kanaan geführt hatte, in ein Land, wo Milch und Honig fließt, dieses Bild vom Überfluss, von Wasserquellen, von üppigem Weideland, so wie es das Bild ja auch aus Psalm 23 ist, dieser gute Hirte, der hatte sich aus dem Staub gemacht, so schien es jedenfalls, angesichts dieser Übermacht der Babylonier. Und in diesem Moment der Not und der Bedrängnis dieser Perspektivenlosigkeit des Volkes ruft nun der Prophet Jesaja in Vers 14 stellvertretend für das Volk: Der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat mich vergessen. Dieses lähmende Gefühl der Panik, der Hoffnungslosigkeit, der Perspektivenlosigkeit, die ist uns vielleicht in unserem Alltag auch schon begegnet. Ich hatte mit diesem Gefühl ganz oft am Bett meiner kranken Kinder eben in Südamerika zu kämpfen. Da habe ich manchmal morgens um 2, morgens um 3 auf den Knien zu Gott geschrien, Gott, wo bist du eigentlich? Gott, wo bist du? Hast du uns als Familie verlassen? Hast du uns vielleicht sogar vergessen? Und inmitten dieses Elends, diese Zukunfts- und aussichtslosen Situation spricht nun Gott ein solch gewaltiges Wort des Trostes, das ich jedem von uns heute Morgen ganz bewusst zusprechen möchte, dass ich vielleicht im vergangenen Jahr vielleicht auch voller Zweifel die gleiche Frage gestellt hat: Gott, hast du mich vergessen? Hast du mich verlassen? Bringt es eine Mutter fertig, ihren Säugling zu vergessen? Hat sie nicht Mitleid mit ihrem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat? Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Siehe, ich habe dich unauslöschlich in meine Handflächen eingezeichnet. Welch ein Trost für alle unter uns, welche ein dunkles Jahr 2019 hinter sich haben. Welch ein Trost für alle unter uns, welche im Jahr 2019 vielleicht einen geliebten Menschen verloren haben und Einsamkeit und Trauer zum Wegbegleiter wurde. Welch ein Trost für alle unter uns, welche im vergangenen Jahr mit depressiven Gedanken sich abfinden mussten und vielleicht die Lebensfreude nur noch etwas wenig flackert. Was für ein Trost für alle unter uns, welche im engsten Kreis der Familie mit Not, mit Krankheit, mit Streit, mit Leid, mit Zerbruch zu kämpfen hatten. Und was für ein Trost für alle unter uns, welche im vergangenen Jahr vielleicht mit ganz vielen Anfechtungen zu kämpfen hatten, mit Glaubenskrisen und in diesen Krisen zu Gott geschrien haben: Hast du mich vergessen? Hast du mich verlassen? Gott spricht dir heute Morgen zu: Ich liebe dich mehr, als eine Mutter es jemals kann. könnte. Und wenn auch die unvorstellbare Vorstellung eintreffen sollte, dass ein Mami ihr Kind im Zug vergessen könnte. Wenn die Vorstellung eintreffen sollte, dass ein Mami ihr Kind nach der Pinkelpause auf der Raststätte vergessen könnte. Dass eine Mutter nach dem Ausziehen des Kindes oder nach einem Streit das Kind abschreiben, abstoßen und vergessen könnte. Gott wird uns als seine Kinder, er wird dich, er wird mich niemals vergessen. Ganz egal, wie eng und dunkel das Tal war und ist, das du vielleicht durchschreiten musst. Ja, er hat uns sogar in seine Handflächen eingezeichnet. Wunderbar. Und das eben nicht als Spicker. Oder so wie es die Teenies und, ich hoffe nicht, wie es die Teenies und Kinder manchmal tun, so vor dem Test die Antworten auf die Handfläche schreiben. Und das muss man dann schleunigst wieder abwischen, sonst bekommt man nämlich Ärger mit dem Lehrer oder mit dem Papa zu Hause. Nein, Gott sagt, siehe, schau hin, schau, ich möchte dir etwas zeigen. Ich habe deinen Namen, ich habe dich unauslöschlich in meine Hände eingezeichnet, so dass ich dich stets vor Augen habe. Was für ein wunderbares und tröstliches Bild. Und ja, natürlich ist es nur ein Bild. Es ist ein Bild, das der Prophet Jesaja im Namen Gottes gebraucht, um das verstörte Volk Israel zu trösten. Aber dieses Bild, es zeigt uns etwas von diesem unveränderbaren Wesen Gottes. Er wendet seinen Blick nie von seinen Kindern ab. Er hat uns stets vor Augen. Es kann sein, dass wir Gott verlassen. Es kann sein, dass wir Gott vergessen. Es kann sein, dass wir uns von ihm verlassen und vergessen fühlen. Der Zuspruch Gottes an dich heute Morgen ist, ich bin da. Ich sehe dich. Ich weiß, wie es um dich steht. Ich kenne deine Gefühle. Ich habe dich nicht verlassen und ich werde dich in alle Ewigkeit nicht vergessen. Von dieser Gegenwart, von dieser Gewissheit, dass eben Gott da ist, dass er uns nicht verlässt und nicht vergisst, auch wenn wir uns im dunklen Lebenstal wiederfinden, von dem spricht David im Psalm 23, wenn er sagt, dass die Täler unseres Lebens manchmal wirklich dunkel sind. Aber, dass da jemand ist. Einer, der uns weder verlassen noch vergessen hat. Schaut, die Bibel und David, die verschweigen die Realität nicht, dass das Leben eben eine Mischung aus beidem ist. Zeiten der Freude und Zeiten des Leides. Das Geniale finde ich aber, dass Gott uns nicht einfach bei dieser Botschaft der Realität stehen lässt. Und so sagt, ja, jetzt musst du halt damit klarkommen, oder? Ich habe es dir ja gesagt, Zeiten der Freude, Zeiten des Leides. Und wenn du jetzt halt letztes Jahr etwas unten durch musstest, tja, ich habe es dir nicht verschwiegen. So spielt das Leben. Nein. Im Zentrum von Psalm 23 steht zwar dieser Vers 4, in dem die Realität des dunklen Tals genannt wird, aber es folgt gleichzeitig auch dieses Bekenntnis, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Vielleicht ist uns etwas aufgefallen, mich begeistert das, oder hat mich das sehr begeistert. David wird ab Vers 4 und der Beschreibung dieses finsteren Tales plötzlich sehr persönlich. In den Versen 1 bis 3 hat er noch vom guten Hirten in der dritten Person gesprochen und hat gesagt, er weidet mich, er führt mich, er erquickt meine Seele. Aber im finsteren Tal, in der Not, in der Bedrängnis, in der Krise, da braucht auch ein Mann wie David keinen guten Hirten, von dem er einfach seine Qualitätsmerkmale aufzählt und sagt, was er alles Tolles für seine Schafe tut. In der Krise, gell, da ist die Nähe das ganz Entscheidende. Und so wechselt David in Vers 4 in der Krise auf einmal zum ganz persönlichen und vertrauten Du. Denn Du bist bei mir. Du bist mir ganz nah. Auch wenn ich den Weg gerade nicht erkennen kann, du führst mich. Du hast mich nicht aus den Augen verloren. Dein Stecken und dein Stab sind es, die Zeichen deiner unmittelbaren Gegenwart sind es, welche mich leiten durch den Weg, auf dem Weg durch die Dunkelheit. David sagt ja etwas ganz Interessantes. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Für uns etwas eine schräge Aussage. Warum soll Stecken und Stab jetzt trösten? Ich habe viel darüber nachgedacht und gelesen und ich habe eine völlig untheologische Antwort. Tröstlich ist, dass zum Stecken und zum Stab immer auch ein guter Hirte dazugehört. Wo ein Stecken und ein Stab sind, da ist auch der Hirte, der diese in seiner Hand hält. Und das ist ein Bild, das ich mir in den Vorbereitungen vor meinem inneren Auge wie eingebrannt hat. Der Hirte, der ist eben da im finsteren Tal. Er ist seinen Schafen nahe. Denn wo ein Stecken und ein Stab sind, da ist der Hirte selber präsent. Jesus, welcher sich ja in Johannes 10,14 als den guten Hirten bezeichnet, er steht nicht am Rand der Schlucht irgendwo auf einem erhabenen Felsen mit herrlicher Aussicht über das Schluchtenlabyrinth unseres Lebens, genießt irgendwie die Aussicht mit der Brise im Gesicht und ruft dann runter, so, jetzt noch etwas nach links. Nein, jetzt noch etwas nach rechts, jetzt geradeaus. Nee, nicht da durch, du blindes Schaf. Nein, er ist da. Unten. Er ist da, im Tal, in der Schlucht, im Schmerz, in der Krise, ganz nah und führt uns da durch. Ja, Jesus als der gute Hirte führt uns durch die Schluchten unseres Lebens hindurch. Und auch das finde ich so tröstlich. Deine Täler, deine dunklen Täler, die sind nicht das Ziel. Die Täler unseres Lebens sind nicht einmal eine Sackgasse. Und lasst uns auch etwas gesagt sein, nicht jede Täler unseres Lebens sind Testtäler, wo Gott einfach nur schauen will, ob ich mich jetzt ihm wirklich anvertraue oder nicht. Ich bin überzeugt, einige Täler sind schlicht und einfach nur Teil der Wegstrecke unseres Lebens, um uns von einer Weide zur anderen zu bringen. Und manchmal gibt es keine anderen Wege als durch die Schlucht hindurch. Weißt du, warum ich davon überzeugt bin? Weil wenn es einen anderen Weg geben würde, uns der gute Hirte ihn uns zeigen würde. Ganz egal, wo Gott uns im vergangenen Jahr durchgeführt hat und wo er uns auch im neuen Jahr noch durchführen wird, wir dürfen voller Zuversicht mit David sagen, du bist bei mir. Und gerade dieses persönliche, vertraute Du aus Psalm 23 ist eben das ganz Entscheidende. Das Entscheidende oder der Entscheidende ist eben der Hirte, der nie von seiner Herde weicht. Das Wort Hirte taucht in der Bibel genau 352 Mal auf. Das heißt, für fast jeden Tag des vergangenen Jahres einmal. Und David sagt etwas ganz Entscheidendes, was mich immer an den Slogan der Migros, ein M besser, erinnert. Er sagt eben nicht, Gott ist ein Hirte. Er sagt nicht einmal, Gott ist der Hirte der ganzen Welt, welche die unzählbare Schafherde leitet. David hat bereits vor 3000 Jahren die Tiefe dieses Slogans der Migros ein M besser verstanden. Wenn er sagt, Gott ist eben nicht ein Hirte, er ist ein M besser. Er ist mein Hirte. Jawohl. Ich lache dann, aber an diesem M hängt alles. Auf diesen Buchstaben M kommt es in deinem und meinem Leben an. An ihm hängen nämlich unsere guten wie auch unsere schweren Tage aus dem vergangenen Jahr. An ihm hängt unsere Zukunft im neuen Jahr. An diesem M hängt deine und meine Lebensgeschichte. Und an diesem M hängt sogar die Antwort darauf, wo wir einmal die Ewigkeit verbringen werden. Denn Gott ist eben nicht nur ein Hirte. Er will mein Hirte sein. Er will dein Hirte sein. Gott, der Schöpfer und König des Universums, er hat sich darauf hinabgelassen, sich unseren Hirten, meinen Hirten zu nennen. Aber gleichzeitig fordert er uns alle dazu auf, uns ihm als diesem guten Hirten unseres Lebens vertrauensvoll als Schafe auch anzuvertrauen. Und da stellt sich natürlich jedem von uns die Frage, gehöre ich denn zu dieser Herde des einen guten Hirten oder gehöre ich es nicht? Weißt du, Gott kennt keine schwarzen und weißen Schafe. Also im Sinne, die weißen Schafe, das sind die guten Schafe. Und die schwarzen Schafe sind etwas halt die rebellerischen Schafe der Herde. Wer ohne Gott und ohne seine Führung sein Leben lebt, den nennt Gott in der Bibel einen Bock oder sogar einen Wolf. Einen Wolf. Einen Wolf. Und der Wolf, das wissen wir, oder? Auch hier in der Schweiz, der ist der Feind der Herde, der Schafe. Und er steht nicht unter Artenschutz. Und als Feind der Herde kämpft er sogar gegen den Beschützer der Herde. Schaut, wir leben in einer Zeit, da fällt uns die Tatsache sehr schwer, dass es Schwarz-Weiß tatsächlich noch gibt. Dass es absolute Tatsachen gibt, wo es eben nur ein Entweder oder gibt und kein Dazwischen drin. Entweder du bist Schaf oder du bist Wolf. Es gibt keine Wölfe in der Schafherde Gottes. Und es gibt keine Schafe außerhalb der Herde Gottes. Entweder ist Gott mein Hirte oder er ist es nicht. Entweder bin ich Schaf oder ich bin Wolf. Etwas dazwischen gibt es im Reich Gottes nicht. Albert Einstein, einer der schlauesten Köpfe, welche diese Welt jemals gesehen hat, der hat mal einen Satz rausgehauen, den habe sogar ich verstanden. Der hat nämlich etwas ganz Gutes gesagt. Und zwar, um ein Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem eines sein. Ein Schaf. So einfach ist das. Das hat Albert Einstein gesagt. Um Teil der Schafherde Gottes werden sein zu können, um Gott meinen Hirten nennen zu können, muss ich vom Wolf zum Schaf werden. Um die Privilegien eines Lebens unter der Führung, unter der Fürsorge dieses guten Hirten leben zu dürfen, müssen wir Gottes Schafe werden. Bist du schon Schaf oder bleibst du noch Wolf? Ich wünsche mir so von ganzem Herzen, dass nicht nur wir, die wir diesen Gottesdienst besuchen, sondern dass alle Menschen in unserem Frutigtal, in unserer Schweiz, auf dieser Welt von ganzem Herzen einmal sagen dürfen, ich gehöre zu dieser Schafherde, dieses einen guten Hirten. Auch wenn ich mich manchmal etwas als schwarzes Schaf vorkomme, ich gehöre zu dieser Herde. Ich vertraue ihm und ich stehe unter seinem Schutz jeden Tag meines Lebens. Und ich kann dir sagen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du zu dieser Herde gehörst oder nicht, ich möchte dir heute Morgen sagen, deine letzten Tage als Wolf können heute zu Ende gehen. Warte nicht aufs neue Jahr, bis du dich diesem guten Hirten anvertraust. Sag Gott in einem kurzen Gebet, ich möchte mein Leben heute, ab heute mit dir führen. Ich möchte Teil deiner Schafherde, ich möchte Teil deiner Familie werden. Mach mich neu, sei du ab heute mein Hirte. Weißt du, man wird nicht einfach zufällig Teil dieser Schafherde Gottes. Ein Hirte, der kauft sich ein Schaf. Ein Hirte bezahlt einen Kaufpreis für seine Schafe. Und diesen Kaufpreis hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für dich, für mich, für uns, für seine Schafe bereits bezahlt. Werde Schaf. Ich lade dich ein, werde Schaf, vertraue dich Gott an, der in alle Ewigkeit dein guter Hirte sein will. David schließt diesen Psalm mit den Worten ab: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. David, er hatte ganz viele sichtbare Feinde um sich herum. So viele Feinde, dass es während der Zeit seiner Königsherrschaft zu ganz vielen Kriegen und zu viel Blutvergießen kam. Viele Menschen trachteten ihm nach dem Leben. Ich glaube nicht, dass ein Krieger, welcher von seinen ärgsten Feinden umringt ist und gerade angegriffen wird, so hinsteht und sagt: Halt! Stopp! Bis hierher und nicht weiter. Ich habe mein Zvieri noch nicht gegessen. Nein. Ein Krieger, will es jemand? Ein Krieger, wenn er von seinen Feinden umringt wird, der wird wahrscheinlich keinen Bissen mehr runterkriegen, sondern sich bereit machen und ratsch in den Kampf ziehen. Und trotzdem kann da David seelenruhig sagen, ist der Feind auch um mich herum? Ich kann mich unter seinen Schutz, unter Gottes Schutz an die Festtafel setzen. Schaut, ich hoffe ganz fest, dass du nicht nach dieser Predigt herausgehst und Angst hast um dein Leben, weil du so viele Feinde hast. Und wenn du so viele Feinde hast, dann möchte ich dich www.fini-frutigen/Seelsorge empfehlen. Dort kannst du Hilfe in Anspruch nehmen. Nein, Spaß beiseite. Die Feinde, die sind oftmals nicht um uns herum. Die Feinde, sie sind ganz oft da drin. Oder hier ganz tief in unserem Herzen drin. Es sind unsere Gedanken, die uns anklagen, die uns verurteilen, die uns einreden wollen, so wie du dich verhältst. Weißt du was? Wie du dich verhältst, bist du sicher nicht gut genug, um zur Herde Gottes, zu dieser Schafherde zu gehören. Du bist es nicht wert. Du bist es nicht wert, all das Gute zu bekommen, sich an diesem Guten zu erfreuen, das der Hirte dir schenken möchte. Es sind diese schlechten Gedanken, es sind diese schlechten Worte, die wir oftmals über unsere Leben aussprechen. Es ist dieser Feind der Selbstverurteilung, der uns manchmal brutal hart treffen kann. Und ich glaube, gerade auch jetzt in diesen Tagen, wo wir ja auch zurückblicken auf das vergangene Jahr. Und ich denke, beim einen oder anderen, jedenfalls bei mir ist es so, nicht nur die Heldentaten in den Sinn kommen, sondern auch alles, was wir verbockt haben. Und dann ist der Gedanke nicht abwegig zu sagen, ich habe sicher kein Anrecht auf ein Festessen. Sicher nicht. Ich bin zu wenig würdig, die anderen vielleicht ja, ich sicher nicht. Ihr Lieben, hinten unter der Empore stehen heute drei Stehtische und ein Kreuz. Auf zwei der Stehtische gibt es Trauben, Obst, Süßigkeiten, ganz viele Leckereien. Diese beiden Stehtische, die stehen heute Morgen wie als Symbol für die Einladung Gottes an dich, dass du als Kind Gottes, dass du als Teil seiner Herde immer und jederzeit freien Zugang hast zu all der Fülle, die Gott für dich bereithält. Und zwar ganz egal, ob du dich als schwarzes oder weißes Schaf seiner Herde fühlst. Und das dritte Stehtischchen, das steht vor dem Kreuz, darauf findest du das Abendmahl. Wenn du das Bedürfnis verspürst, heute vor Gott etwas auszusprechen, bevor dieses Jahr 19 zu Ende geht, wenn du etwas bereinigen möchtest, wenn du etwas ablegen möchtest, das dir Kummer bereitet, dann darfst du schon bald nach hinten gehen und dort mit deinem guten Hirten Jesus Christus das Abendmahl einnehmen. Und wenn du innerlich spürst, ja, ich gehöre ja wahrscheinlich noch gar nicht zu dieser Herde des einen, zu dieser Herde des einen guten Hirten, von dem, der da vorne die ganze Zeit schwaffelt. Ich bin wahrscheinlich noch ein Bock oder ein Wolf, wie ihn die Bibel beschreibt. Dann geh doch im Anschluss auch nach hinten. Dort wird man für dich beten oder du darfst auch für dich ganz alleine beten. Und dann am Tisch des Herrn dich bedienen. Als neues Schaf dieser Schafherde des einen guten Hirten. Wir werden dann gleich noch zwei Lieder gemeinsam singen. Und da steht es dir einfach frei, ob du stehen bleiben möchtest, sitzen bleiben möchtest oder ob du nach hinten gehen willst und einfach von dieser Einladung Gottes an dich profitieren und sie in Anspruch nehmen möchtest. Und danach, nach diesen zwei Liedern, wollen wir diesen Gottesdienst abschließen und voller Mut, voller Zuversicht, voller Hoffnung den Weg ins Jahr 2020 unter die Füße nehmen. Und zwar ganz bewusst unter der sicheren Führung dieses einen guten Hirten, Jesus Christus.
Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer.